Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Guten Tag. Mein heutiger Gast, mein Plus eins, schrieb mir neulich unbekannterweise bei Instagram eine ominöse Nachricht. Ich lese mal vor. Hallo Sonja, gerne würde ich von dir ein Porträt für mein Buch Deutschlandreise machen. Ich fotografiere mit analogem Mittelformat. Liebe Grüße. Und dann war da noch ein Link dabei für seine Website. Und da muss ich direkt mal Kontroll googeln, ob das überhaupt stimmt oder ob mich da jemand veräppelt. Stimmte aber, und so kam es, dass wir einen Nachmittag lang durch Berlin-Friedenau gewatschelt sind und ich fotografiert wurde. Und darüber haben wir uns auch ein Stück kennengelernt gegenseitig. Und heute habe ich ihn einfach mal gezwungen, mal die Rollen zu tauschen. Jetzt musst du dich mal ausliefern hier. Joe Fischer ist hier.
Sonja, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich, hallo.
Also du bist ein Fotograf, habe ich jetzt eben schon verraten, aber nennst dich gar nicht so gerne Fotograf. Da werden wir später drüber reden. Du bist, habe ich so gedacht, so ein Lonesome Rider, ein Freigeist und heute eben mein Plus Eins. Und ich habe gedacht, ich finde es schön, wenn du mal vorbeikommen würdest, weil wir im Gespräch, also vor dem Fotografieren, festgestellt haben, dass wir eigentlich in unserer Jugend, in unserer Kindheit Nachbarn waren, ohne uns je getroffen zu haben. Und zwar in Berlin in der Gropiusstadt.
Genau, in der Wutzki-Allee, ne?
Wutzki-Allee. Eine Straße weiter hast du gewohnt irgendwie, ne? Welcher genau. Stock?
Im dritten Stock. In einem Elfgeschosser, in einem, so war es ein Dreierblock, Betonklotz, ja?
Ja. Siehst du, ich war siebter Stock, ja. Und immer wenn ich sage, Gropiusstadt, Christiane F., das war bestimmt schlimm, da aufzuwachsen. Ja. Wie war das für dich da in der Westberliner Platte?
Du, eigentlich, also meine Erinnerungen daran waren eigentlich gar nicht so schlimm, ja. Weil meine Eltern sind hingezogen natürlich aufgrund der ganzen Vorzüge. Du hattest einen Fahrstuhl, du hattest einen Müllschlucker im Haus, ja. Müllschlucker. Man hatte eben die Infrastruktur, da einkaufen gehen, Ärzte und so weiter und Schulen um die Ecke, ne. Und alle Berliner Wohnungen so im Wedding oder Neukölln waren fast unwohnbar. Mhm. Ja, die waren ja ofengeheizt und so. Ne? Mhm. Und so als Kind, muss ich sagen, war das eigentlich gar nicht so schlimm, da aufzuwerden. Mhm. Ja? Du konntest eigentlich als Kind auch gefahrlos rausgehen. Und eigentlich war das im Nachhinein gar nicht so schlimm.
Nee, ich fand es ja auch nicht schlimm, ja? Aber alle anderen denken immer, es ist so schlimm.
Aus heutiger Sicht betrachtet, ist die Gropiusstadt wahrscheinlich ein Ghetto geworden. Ja? So,
ja.
Ne? Oder wird so...
Naja, es war damals auch schon, drauf, war ja? damals auch schon Ghetto, aber eigentlich ja, also Ghetto nicht negativ irgendwie.
Nee, eigentlich nicht, nee. Ja. Aber es gab aber schon dort auch schon ghettoeske Strukturen.
Sag mal ein Beispiel. Was
TBW damals war so
was
eine
war das?
Terrorbande Wutzki-Allee.
Ne? Terrorbande Wutzki-Allee.
Ja, ja, und da war damals so eine Jugendbewegung, Jugend, ja, ich weiß nicht, die hatten irgendwie so eine Bande eben, ja, so. Die waren nicht ohne, die Jungs, ja. Die hatten echt was...
Hattest du mal Stress mit denen?
Nee, die mit mir, also, weil ich ihnen dazugehören wollte, ja. So.
Aber ich muss sagen, also ich bin wirklich, wenn ich hier so nachdenke, ziemlich behütet da aufgewachsen. Meine Eltern damals beide angestellt im öffentlichen Dienst und so. Und dann eben, wie du auch sagst, der Müllschlucker, Fahrstuhl, alles toll. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, Jahrgang 81.
Ja.
Und welche Kindheitserinnerung hast du denn so an deine Eltern damals in dieser Zeit in der Gruppestadt?
Meine Eltern? Muss mal kurz in Bildern denken, ja. Die waren halt normale Arbeitnehmer und hatten auch einen normalen Freundeskreis. Und das Leben damals war jetzt betrachtet normal.
Mhm.
Also ganz normal. So mit Wochenende, im Auto vor der Tür. Und die 80er waren ja in West-Berlin so die Fettlebezeit, ne? So, und dann trug man auch Pelz ganz gerne.
Deine Mutter auch?
Meine Mutter auch, natürlich Pelz. Denn vor der Tür stand eine dicke S-Klasse. Ja? Und es passte eben gar nicht zu dem ganzen anderen drumherum. Yeah. Diesem Beton und auch dieser gefühlten Armut dort, ja? Die man ja auch sehen konnte. Das, da gab es ja auch nicht nur Leute, denen es gut ging, sondern auch Leute, denen es schlecht ging. War ja auch ein sozialer Wohnungsbau.
Genau.
So. Und mittendrin halt dann so ein paar bunte Figuren mit so Luxuskarossen und Pelzmänteln, ne? Und so. Und das waren so meine Erinnerungen an meine Kindheit, meine Eltern. Und ich weiß nur, dass wir manchmal ins Vogelwäldchen gingen zum Spazieren. Kennst du das noch?
Ja? In der Lipschitzallee. Also wirklich, jetzt wenn sie sich in der Gropiusstadt nicht auskennen, ist nicht schlimm. Also Wutzki-Allee, eine U-Bahn-Station und eine halbe U-Bahn-Station weiter, so Richtung Lipschitzallee, da war mein Schulweg,
ja.
Da war so ein kleines Vogelwäldchen.
Genau.
Und wirklich Wäldchen, weil Wald kann man nicht sagen.
Nein.
Also wenn man jetzt die Bäume zählen würde.
80 Bäume vielleicht, ja, oder so, keine Ahnung.
Das Vogelwäldchen, ein kleines grünes Kleinod.
Dann sind wir früher oft noch am alten Mauerweg damals spazieren gegangen. In der Rudow hinten, man konnte ja im Prinzip ja, zum Mauergreifen war nicht wirklich weit, ja. Genau.
Und da man konnte so ein, ja auch rübergucken, man konnte doch auf Westseite, also ich erinnere
da
mich
da gab es so Türmchen.
Türmchen, genau. Aussichtstürme, ja, rübergucken. Und als Kind weiß ich noch ganz genau, wie befremdlich ich das fand, dass die Patrouillen auf der Ostseite lang gefahren sind, ne? Trabis, tuk, 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 so über die Betonplatten und an Hundezwinger erinnere ich mich noch.
Genau, die hatten so Hunde an so Leinen, so Laufleinen.
Ach, ne? Das war, ja, okay.
Ja.
Aber genau. Da warst du ja gar nicht so lange eigentlich in der Gruppe. Also ich habe meine ganze Jugend, meine erste Wohnung war, ich bin, glaube ich, erst Anfang 20 da weggezogen. Ja. Du bist ja einfach dann zack im Grundschulalter ins Ausland, bist in Kuwait zur Schule gegangen. Deine Eltern, dein Vater, der war ja Bauleiter. Und deswegen bist du im Grundschulalter nach Kuwait verfrachtet worden.
Verfrachtet worden.
Das ist, genau, muss ich ja wirklich sagen. Also erst Westberliner Plattenbauwüste und dann richtige Wüste.
Ja.
Wie war das für dich?
Eigentlich auch normal.
Das ist für dich jetzt alles normal.
Ja, weil wo die Eltern sind, ist halt auch zu Hause, ne?
Ja.
Wenn man ein Kind ist, ja. Und wir kamen dann irgendwie an, ich weiß, das ist alles vernebelt, das ist lange, lange her, ja. Ich weiß nur, es war wahnsinnig warm. Wir hatten ja teilweise wirklich 50 Grad im Schatten dort und so einen ganz scharfen, heißen Wüstenwind, ja, immer. Und wir wohnten ja auch wirklich in der Wüste, also nicht in Kuwait City, sondern in der Wüste in so einer Containerstadt, ja, von Krupp damals. Und da gab es auch keine Kinder, ich war das einzige Kind dort, in dieser Kolonie, ja. Und da waren halt wahnsinnig viele Leute aus aller Welt und die Arbeitskräfte waren größtenteils Pakistanis damals, ja. Und ich weiß noch, ein Pakistani, der hieß Kuni Kuya und der war so mein Onkel.
Ach so, so ein Nennonkel sozusagen.
Ja, der machte immer so.
Mit dem Kopf, mit dem
Kopf so
gewackelt.
Ja, ja. Und hat auch Englisch geredet mit mir. Ich kann mich noch erinnern, das hat mal das Wort three, also tree.
Also,
tree.
Ja.
They want to come with me to the where can do the two water gay, ja. Yeah? Und das war meine Erinnerung an Kuni Kuya in Kuwait.
Kuni Kuya, aber konntest du eigentlich Arabisch? Oder wie hast du dich dann sonst mit Einheimischen, also mit den Kuwaitis oder so?
Gar nicht, es gab keinen Kontakt. Es gab doch später, wo ich so vielleicht so 10 war, zogen so Beduinen an uns vorbei. Ja, und die machten da auch so Halt. Und die hatten auch ganz viele Kinder. Und dann war ich da ganz oft in diesem Beduinen-Camp zu Gast und habe mit den Kindern gespielt.
Und dann mit Händen und Füßen verständlich.
Mit Händen und Füßen, na klar, als Kind ist es noch einfacher.
Da muss man nicht reden.
Als Kind gibt es keine Grenzen, keine Barrieren. Da gibt es einfach nur Kindsein, glaube ich. Das ist, man baut, glaube ich, erst so eine Scheu auf, wenn man älter wird.
Aber trotzdem warst du, also aus heutiger Sicht, denkt man so, oh Gott, du warst da allein, du warst so ein Satellitenkind in dieser Satelliten-Containerstadt.
Ja.
Und bist, du warst ja auf einer Botschaftsschule dann, ne?
Genau.
Wie bist du da hingekommen?
Das habe ich schon mal gefragt.
Ja, das habe ich dich schon mal gefragt. Also ich weiß nicht, weil ich möchte, dass du das selber erzählst.
Ich war, glaube ich, das einzige Kind auf der ganzen Welt, mit dem Mercedes SL Cabrio zur Schule gefahren wurde und wieder abgeholt wurde. Es gab dort keine Öffis. Also musste ich eben irgendwie hinkommen. Ne? Und da gab es halt so einen Fahrer in diesem Camp und der hat mich jeden Tag gefahren.
Und in der Schule hattest du aber Freunde? Oder ja, muss ich mir jetzt nachträglich echt noch Sorgen um dich machen?
Doch? Nein, du, es ist alles gut. Ja. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Nee, ist das alles gut. Ich hatte in der Schule auch Freunde und dann habe ich immer mein Pausenbrot getauscht gegen Falafelbrot, weil das leckerer war als meine Mutter.
Aber trotzdem hast du, weil wir uns ja wirklich auch schon beim Fotografieren eben lange darüber unterhalten haben, auch so was deinen Lebenslauf angeht. Du hast aber auch gesagt in einem Nebensatz letztens zu mir, du hast schlechte Schulerinnerungen. Die haben so Aufmerksamkeit und Belohnung gefehlt. Inwiefern denn?
Von allen Seiten. Also seitens meiner Eltern, seitens der Lehrer, seitens der Schüler. Ja, so. Weil ich glaube, dass ich früher halt hatte irgendwie andere Talente, die gar nicht, die man früher gar nicht so wahrgenommen hat, vielleicht, ja. So. Meine, heute werden ja Kinder gefördert, irgendwie, die musikalisch oder künstlerisch irgendwie Fähigkeiten besitzen, aber früher war das nicht so, ja. Und dann war ich immer so ein schwarzes Schaf in der Schule und wurde von allen gehänselt und so, ja. Und das war eine ziemlich schlimme Zeit, muss ich sagen.
Wo kamen denn die anderen Kinder eigentlich her?
Aus aller Welt. Holland, Amerika, ach, von überall eigentlich so.
Und was meinst du, was da bei dir noch nicht erkannt wurde? Oder nicht gefördert wurde?
Ich weiß nicht, ich war damals einfach anders. So, ne? Einfach anders als die anderen Kinder wahrscheinlich. Oder ich wollte anders sein, ich weiß nicht genau. Ja? Und später hat dieses Anderssein ja doch deutlich herausgestellt. Und jetzt bin ich eben einfach wie ich bin. Ne?
So. Aber wieso anders? Jeder ist, wie er ist, oder?
Jeder ist, wie er ist.
Jeder ist, wie er ist.
Es gibt doch in Schulen immer so Gruppenbildungen, mhm. ja? So Gruppenzugehörigkeiten. Ja? Ich wollte halt nur dazugehören. Mhm. Ja? So, ja?
Siehst du, witzigerweise, ich wollte auch nie dazugehören, habe aber mal dazugehört. Ja. Obwohl ich so selbstgestrickte Pullover anhatte, die meine Mutter gemacht hat, an einer Strickmaschine, ja? Nach Ritschratsch und so. Ja.
So eine kratzende Pullover?
Nö, die waren weich. Okay. Aber dieses Dazugehörigkeitsgefühl, hat dir das dann, also in dem Moment hast du es gemerkt, dass es fehlt? Oder?
Ja, hat mir gefehlt, auf jeden mhm. Fall. Und dann habe ich ja irgendwie dann auch später, viel später angefangen mit Musik. Und dann habe ich in der Band damals meine Erfüllung gefunden, mhm. ja, und meine Rolle gefunden damals, ja. So.
Und auch deine Familie, hast du gesagt.
Familie, genau, ja.
Der Fotograf Joe Fischer, der nennt sich nicht Fotograf, sondern Mensch, der gerne fotografiert und ist heute bei mir zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Weil als wir neulich auf Fotosafari waren, nenne ich es mal, da, also du mit deinen langen Haaren, du hattest deinen Hut auf, Fototasche geschultert, Stativ und der Gemüseverkäufer, an dem wir vorbeigelaufen sind, hat so gesagt, ey, dich kenne ich doch, du bist doch ein Schauspieler. Wie oft wirst du mit Johnny Depp verwechselt?
War die erste, glaube ich, jetzt, die ich so gesehen hatte. Ich wurde schon mal verwechselt mit Horowitz, Dominik Horowitz.
Der sieht so aus wie du.
Der Schauspieler mit den abstehenden Ohren, den ich übrigens
deine Ohren sehe ich
jetzt,
du hast ja Kopfhörer
finde. Auf. Sei froh, ja. Nee, und viele haben mich früher noch damals, wo Anfang 20, für Bela B. gehalten damals. Ja?
Stimmt auch. Jetzt können Sie sich ein bisschen vorstellen, wie Joe Fischer aussieht.
Also eine Mischung aus Johnny Depp und Bela B.
Ja.
So ein Johnny B. vielleicht, ja.
Und dabei bist du jetzt, also Bela B. passt dann eigentlich ganz gut, weil eigentlich bist du Musiker, hattest verschiedene Psychobilly-Bands, Desperado 5.
Nee, Rockabilly-Bands.
Ah, Rockabilly. Was ist denn der Unterschied?
Rockabilly ist eigentlich, ja, ist eine Musikkultur aus den 50er Jahren. Ja? Ja. So, die haben sich damals gedacht, wir hacken den Kontrabass ein bisschen stärker als die Rock'n'Roller.
Und auch Schmalztrolle und so.
Und hatten den Schmalztrollen, genau, und die waren halt einfach ein bisschen wilder als die Rock'n'Roller, okay. Diese Commerz-Rock'n'Roller früher. Ne? So, gab ja so typische Buddy Holly war das Rock'n'Roll, mhm. ne? Und die anderen waren jetzt Rockabilly, ein bisschen mhm. wilder. Ja? So. Mhm. Und ich habe dann angefangen mit dieser Musik damals. Und
das war ja so deine Familie, dann auch deine erste Band, deine zweite Band. Wie hat dich diese Musikerzeit geprägt?
Naja, muss ich dir vorstellen, wenn man irgendwie aus einem Job rauskommt und plötzlich so in so einer Community also aufgenommen wird, ja, so von so Rockabillys. Ich kannte ja keinen, ich war vorher Popper. So. Top-Disco in Rudo, Golf 1 GTI.
Hattest du auch Schulterpolster?
Hatte Schulterpolster, ja. Mit so rosanen Applikationen.
Ja.
Ja.
Aber das passt ja dann gar nicht.
Überhaupt nicht, aber die suchten halt damals jemanden, der Klavier spielt in dieser mhm. Band. Und da ich ja Klavier spielen konnte, und dann habe ich gedacht, warum nicht, ja? So, und dann habe ich aber angefangen, dort zu singen und Gitarre zu spielen. So, und dann hat sich das so ergeben. Und dann bekam ich eben da auch so die erste Anerkennung für mhm. die Sachen, die ich tue. Mhm. Und das war halt für mich, das war so ein, als wenn jemand über mich so 30 Kilogramm Glück ausschüttet auf einmal, ja? Und ich alles gar nicht einpacken kann. Mhm. So kommen sie mal vor, ja?
Na, weil ich meine, da warst du Anfang 20 oder was? Mhm. Und hast dann schon so vor 500 Leuten gespielt?
Nee, damals Anfang 20, unser erster Gig damals war am Proberaum in der Emser Straße in Neukölln. Mhm. Und da hatten wir nach der Probe die Idee, lass mal losgehen, wir spielen für ein paar Drinks in irgendwelchen Kneipen. Waren wir irgendwo bei Achim oder so, das ist eine Eckkneipe.
Ja.
Dann waren da wirklich so 3 Stammgäste oder 4 mit dem Kellner und haben da gespielt. Das war unser erster Auftritt.
Dein erster Auftritt, aber du stellst dein Licht dann auch total unter den Scheffel, weil ich weiß, später gab es einen Plattenvertrag, später habt ihr auch bei der Fette La Musik gespielt, nebenan die Beatsteaks oder so, keiner kannte die Beatsteaks. Zu der Zeit?
Ja, wir hatten, ja später, das war viel später, also da hatten wir natürlich auch wahnsinnig große Touren gespielt, ne? und große Bühnen gespielt, ne? Also von kleinen Bühnen, die ich übrigens sehr viel mehr mochte als die großen Bühnen, aber auch wirklich große Bühnen gespielt, Festivals und so, ne? Genau, aber das war wirklich erst viel, viel später. Ne?
Mhm. Genau. Ja, und noch viel, viel später bist du dann ja zur Fotografie gekommen
mhm.
und du bist ja eigentlich, kann man sagen, so zur Fotografie gekommen, wie ich dazu gekommen bin, von dir fotografiert zu werden. Du wurdest nämlich bei MySpace angeschrieben von einer Fotografin.
Genau. Also die Becks damals, man kannte sich ja so aus der ganzen Punkrock-Welt so ein bisschen, ne? Mhm. Irgendwie. Und die kamen irgendwie aus Limburg an der Lahn Und ich habe die schon mal irgendwie getroffen und die ist halt Fotografin. Und die hat mich dann gefragt, Mensch, weil ich machte damals nämlich so ein Solo-Projekt als Musiker, The Space Cowboy übrigens, hieß er damals. Ist niemals draus geworden, ja, aber. Und dann bin ich runtergefahren zu ihr und die hat mich dann fotografiert im Studio. So, und das fand ich halt so aufregend, ja, so diese ganze Atmosphäre dieses Fotografen-Daseins fand ich halt wahnsinnig aufregend und spannend, ja.
Aber das ist ja dann auch so ein bisschen ein Seitenwechsel, weil wenn du auf der Bühne stehst, dann bist du ja im Mittelpunkt, im Fokus und wenn du fotografierst, fokussierst du ja andere.
Genau.
War das das Spannende für dich oder was?
Nee, eigentlich das Spannende war nur, dass ich mich wieder irgendwie ausdrücken konnte. Mhm. So, also die Musik hat mich ja dazu gebracht, in der Öffentlichkeit Dinge zu tun, die ich hätte sonst nie getan im normalen Leben, ja. Und die Fotografie genauso, nur andersrum eben, ne? So als Schaffender. Also ich bin ja jemand, der andere beobachtet und die fotografiert. Einfach damals auch, ja, einfach erneut probieren. Da war der Reiz dabei. Gar nicht mal, dass jetzt hätte auch Malerei sein können oder keine Ahnung.
Ja. Aber das zieht dich auch so ein bisschen, er zieht sich so ein bisschen durch dein Leben auch. Da kam die Musik so, ja gut, ich spiele Klavier und jetzt singe ich halt und spiele Gitarre und dann, jetzt werde ich fotografiert, jetzt fotografiere ich selbst. Das zieht sich so ein bisschen durch, finde ich. Das ist so ein kleines Muster. Also heute lebst du ja von der Fotografie, machst aber am liebsten ja eigentlich so dein eigenes Ding, also keine großen Werbeprojekte, Fotografie, sondern eher da, wo du bestimmen kannst, was Phase ist, also so Reportagen. Ne? Du steigst lieber morgen früh ins Auto und fährst nach Albanien und fotografierst Roma-Familien,
genau.
Als irgendwie den neuen Mercedes
genau.
zu fotografieren. Was treibt dich an? Weil das Geld kann es ja dann nicht sein.
Das Geld kann es garantiert nicht sein. Nee. Ich glaube, was mich antreibt, das ist so, ich mag es einfach woanders abzutauchen in so Kulturen. Ja? Und das macht mich auch wahnsinnig stark und glücklich dabei zeitgleich. Ja? Wenn du zu Menschen kommst in Albanien oder Rumänien oder so, ja, und du kennst sie gar nicht, die kommen die von der Straße, ziehen sich aus dem Auto raus und laden zum Essen ein. Dann ist man so eine Woche dort, ne, so bei den Leuten, ne, und macht dann so Fotos. Und man wird zum Teil des Ganzen, ja. Und das ist spannend dabei, so zu erfahren, wie andere Menschen leben, was die für Sorgen haben. Das eigentlich, wenn ich ganz zurückkomme von so einer Reise, sitze dann in meiner Wohnung, in meinem Garten oder so, in einem Auto oder sitze in meiner Badewanne, denke mir so, ich habe keine Sorgen. Mir geht's einfach richtig gut. Ja. Und das ist, glaube ich, für mich immer so ein Grund, auch loszufahren, um wieder zu gucken, wie gut es mir eigentlich wirklich geht. Man ist ja als Deutscher leicht oder oft geneigt, irgendwie so ein bisschen abzumeckern, ja, über die Politik, über alle möglichen Dinge, ja. So. Aber wenn man da unten war, dann kann man die Welt anders beleuchten.
Und ist die Fotografie für dich dann so eine Art Legitimation, in andere Kulturen einzutauchen oder so ein wie so ein kleiner Vorwand, guck mal, ich mache Fotos, oder so, um Leute kennenzulernen irgendwie, um näher an andere Menschen ranzukommen?
Ich sag mal so, die Kamera hilft ungemein dabei. Mhm. Ja? Nicht nur, aber natürlich auch, klar. Aber ich gehe auch gar nicht runter, um jetzt unbedingt zu fotografieren oder so, sondern die Sachen ergeben sich einfach. Mhm. Wenn sich Bilder ergeben, mache ich sie auch, ansonsten nicht.
Jetzt momentan arbeitest du ja an deinem Fotobuch Deutschlandreise, da wo du mich auch für fotografiert hast. Mhm. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich weiß bis heute nicht, warum du eigentlich mich fotografieren wolltest, aber gut. Du lernst da Menschen kennen, die du nicht kennst bisher oder auch Leute, die man kennt, also auch mal ein paar Schauspieler, Schauspielerinnen. Wer ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben bei diesen Begegnungen bisher? Das Buch ist ja noch nicht fertig.
Nee, also besonders in Erinnerung war mir Jay Olal, ein Fotograf aus Indien, der in Hamburg wohnt. Mhm. Den habe ich besucht zu Hause, mein Freund und Podcaster Loffi, der hat mich dann da hingeschleppt, ja, zu Jay Olal. Und der hat mich besonders nachhaltig beeindruckt. Der ist jetzt 86, glaube ich, mittlerweile. Und der hat irgendwie 30 Jahre mit Stern fotografiert, an allen Fronten dieser Welt, seit 66.
Also ja? Kriegsfotograf.
Kriegsfotograf, genau. Und der hat mir Sachen gezeigt, die heute noch bei mir wirklich im Magen quer sitzen. Ne? So. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie man das als Mensch verkraften kann. Diese vielen Eindrücke, ja, im Bombenhagel stehen und fotografieren, Menschen sterben sehen. Mhm. Also Kriegsfotograf zu sein zu wollen, ist sicher eine schöne Vorstellung. Aber einer zu sein, ist wirklich mal anders. Mhm.
Ich finde es auch nicht mal eine schöne Vorstellung, ehrlich gesagt.
Viele Fotografen machen es ja. Ist mal so eine Gratwanderung, ne? Einerseits, man will seinen Namen mit dem Leid anderer aufpolieren. Mhm. Kann man ja so stehen lassen erstmal, ja. Mhm. Natürlich braucht aber auch die Welt Informationen, wie da aussieht. Ne? Mhm. Aber ich glaube, diese Vorstellung, also Jer hat mir erzählt, dass es früher eben so eine Familie war für ihn, ja. So die ganzen Kriegsfotografen zusammen an der Front mit den Leuten zusammen, die geschrieben haben. Und das war eben so eine Community, so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und heute ist ja jeder für sich selbst unterwegs. Ne? So, ne? Und ich glaube, das ist auch vorbei, diese Zeit. Und er hat natürlich zur Zeit auch gelebt, also richtig gelebt, hat er erzählt. Also Lebemann pur, ne? So mit immer First Class geflogen, Champagner und so, ne? Und immer gut essen gegangen, auch im Krieg, ne? Davon nicht vielen. Aber auf dieser Reise war das bisher die beeindruckende Person.
Wo siehst du, ich stelle manchmal so gerne so Vorstellungsgespräch, Frank, tut mir leid. Aber wo siehst du dich selber so in 5 Jahren als Fotograf? Also wo willst du hin? Was ist dein Ziel?
Wenn ich gewüsste, Sonja, du kannst dir nicht sagen. Ich habe im Augenblick wirklich keine Ahnung, weil natürlich auch Corona hat mir auch so ein bisschen so mein Leben durchgewirbelt, ja, wie viele andere Leben durchgewirbelt wurden. Vorher war so meine Vorstellung, ich mache einfach so weiter und wo dann Corona kam, dann wurde erstmal alles auf Eis gelegt, viele Jobs wurden abgesagt und dann musste ich auch neu denken, ja, und jetzt bin ich immer noch dabei zu denken, was ich jetzt tue in den nächsten Jahren, kannst du nicht genau sagen, weiß nicht, also meine Wunschvorstellung wäre halt irgendwo auf dem Land zu leben, mit vielen Tieren und in so einem kleinen Dorf mit einer schönen sozialen Gemeinschaft, wäre so mein Traum.
Gemeinschaft zieht sich auch durch. Bei allem, was du erzählst, doch.
Das ist doch Menschsein.
Ja, ich meine, total.
Jeder Mensch braucht doch Gemeinschaft.
Wesen, genau.
Eine Rudeltiere. Ne?
Ja. Und trotzdem bist du ein Lonesome Cowboy.
Vielleicht.
Plus eins. Die Antwort.
Joe Fischer ist ja Fotograf, obwohl er sich selbst nicht so nennt. Fotografiert mit einer, am liebsten, glaube ich, mit einer alten Hasselblatt. Mhm. Ne? Also Mittelformat auf Film, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So wie früher. Das weiß man ja schon gar nicht mehr. Also du machst dann vielleicht 12 Bilder pro Film, pro Tag?
So? Pro Film am Tag vielleicht 4 oder 5, je nachdem, was sich ergibt. Ne?
Na gut, vorhin hast du ja auch schon wieder fotografiert.
Vorhin eins gemacht.
Eins. Jetzt sitzt du hier mit dem Handy, fotografierst heimlich, ich merke das. Ich wiederum fotografiere eigentlich jeden Kaffee, den ich trinke, muss ich sagen. Und habe wirklich ungelogen knapp 6000 Fotos auf meinem Handy. Natürlich auch alles ohne Backup. Ich liebe das Risiko. Und die Frage, auf die ich mir heute eine Antwort erhoffe, ist eher so eine praktikable Frage. Und zwar, wie bringe ich Ordnung in meine digitalen Erinnerung. Und ich habe schon ein bisschen Angst vor der Schelte unseres Digitalexperten Markus Richter. Hallo Markus.
Hallo und guten Tag.
Du kannst mir direkt eine runterhauen. Ich höre das deiner Stimme schon an. Also ich kann mich noch so an Klassenreisen nach Großbritannien erinnern. Da waren wir am letzten Tag von 2 Wochen waren wir in London und ich habe mir auf meinem Film 3 Fotos freigehalten für den Big Ben. Ich glaube Buckingham Palace und Tower Bridge. Heute habe ich wirklich 5789 Fotos und 493 Videos auf meinem Handy. Macht das unsere Erinnerungen besser, Markus?
Ja. Das will ich einfach, das will ich ganz eindeutig so sagen.
Inwiefern?
Und weil man sich, es ist eine Einstellungsfrage, ne? Also ja, es ist vielleicht überwältigend, wenn man dann drauf guckt und denkt, meine Güte, diese tausenden Dinge, wie soll ich die denn organisieren? Aber wie so vieles, wenn man über diese digitale Transformation spricht, ist das zur Hälfte eine technische Lösung und zur Hälfte vielleicht ich will nicht Einstellungsproblem sagen, aber eine Einstellungsänderung, die man da vielleicht mitmachen kann. Welches möchte ich denn zuerst hören?
Ich möchte irgendwas, was gegen meine Faulheit hilft.
Dann fangen wir mit der technischen Lösung an, weil die natürlich dazu da sein soll, die Faulheit abzunehmen. Das eine ist tatsächlich, ich bin ja immer sehr skeptisch, wenn es darum geht, dass man Algorithmen sein Leben überlässt. Aber an dem einen Punkt denke ich, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und mein Telefon macht das ab und zu, auch völlig unverhofft, schießt mir das so Erinnerungsvideos in die Foto-App.
Ja,
das ist
mit
so ein
Musik
kleines
drunter.
Aus Fotos zusammen, mit Musik drunter, liegt meistens auch völlig daneben. Aber ist eine total gute Sache, auf die ich mich dann mittlerweile auch verlasse, weil ich denke, das ist vielleicht nicht das, was ich auswählen würde, aber es ist immer, wenn ich drauf gucke, trotzdem sich schön daran zu erinnern. Ne, und das ist sozusagen das eine Ding, wo man sagt, naja, vielleicht muss ich das alles gar nicht selber machen, ich gebe das einfach in Hände ab. Und zur Not ist es ja da, also wenn das Backup weg ist, dann vielleicht nicht mehr, aber beziehungsweise wenn man keins hat, aber im Prinzip sind ja alle 1000 Fotos noch da, wenn man was anderes gucken will. Und dann gibt es tatsächlich Apps, da muss man natürlich ein bisschen fleißiger sein, da geht das mit der maximalen Faulheit nicht so. Die sind aber dafür da, dass man pro Tag ein Bild macht. Das gibt es auch als Videoformat. Mhm. Everyday One Second heißt das dann. Da macht man sozusagen jeden Tag eine Sekunde Video und dann wird es zusammengesteckt.
Deshalb mache ich das, nehme ich mir jedes Jahr zum Neujahr vor und das hält dann so bis Februar mache ich das dann und dann nicht mehr.
Genau, aber das sind die beiden Lösungen sozusagen, die ich anbieten kann. Das eine ist, man schiebt einfach die Verantwortung weg auf die Technik und lässt sie wirklich einfach machen. Und das andere ist, man diszipliniert sich ein kleines bisschen. Aber es gäbe auch noch die Möglichkeit, das einfach anders zu betrachten, glaube ich.
Bevor du auf die Betrachtungsweise kommst, will ich Joe von dir mal wissen, wie ordnest du denn deine Fotos? Wie sieht denn deine Wohnung aus? Ist sie voller Fotokartons und Fotoalben?
Ich habe so einen Archivschrank, ne? Also da sind so Negative drin, ne? Die ich halt wirklich behüten muss vor Wasser oder Brand oder so, ne? Aber die digitalen Fotos sind auf Festplatten verteilt und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie lange so eine Platte hält.
Ja.
Und wenn mehr futsch ist, ist meine Erinnerung futsch. Also die Bilder sind dann weg, ne? So, aber ich glaube, mach einfach neue Bilder. So, ne? Was soll's?
Markus, und wie könnten wir jetzt unsere Einstellung zu diesem ganzen Thema ändern?
Na, ich glaube, indem man sich nicht so sehr davon erschrecken lässt. Ne? Weil was ich jetzt vergessen habe gerade, es gibt auch die analoge Variante. Ne? Also wirklich hingehen, gezielt das eine Foto raussuchen, ausdrucken auf Papier, dann in ein Buch kleben. Aber es ist natürlich auch Aufwand. Aber was ich habe das irgendwann angefangen, es gibt ja diesen Vorwurf an die Digital-Snapshotter, die wie du jede Tasse Kaffee oder jeden Song beim Konzert fotografieren, die erleben das gar nicht richtig. Mhm. Und dann haben sie noch, die sortieren das ja eh nicht. Aber wenn man sich davon löst, dass man jedes Foto auch noch inszenieren muss, einfach sagt, ich mache wirklich nur so einen Schnapp, Abschuss, also halt mal kurz drauf, nur für die Erinnerung. Und dann lässt man das in diesem Berg liegen. Und dann ist sozusagen nicht die Aufgabe, das muss irgendwann geordnet werden, sondern es ist eher, das ist jetzt da und wenn ich das mal brauche, dann kann ich da mal durchgehen. Und ich glaube, da macht man sich einfach selber total vielen Stress, was das Digitale auch immer so ein bisschen, also das tendiert dazu hin, weil es uns immer die Möglichkeit bietet, so diese ganzen Datenberge anzuhäufen. Aber wir müssen das gar nicht. Und das finde ich tatsächlich, seitdem ich mich da selber sozusagen zurückgerufen habe und gesagt habe, so, nein, Markus, das iPhone ist voll und du musst wahrscheinlich immer größere Geräte kaufen für deine ganzen Fotos, aber du musst es nicht sortieren, sondern wenn du Lust hast, kreuzst du da mal durch. Fertig. Sehr entspanntes Leben, kann ich total empfehlen.
Ja, das holt mich ab jetzt, Markus, tatsächlich. Also mit den Apps und so, wo ich denke so, das ist wieder zusätzlicher Druck. Aber wirklich dieses, ich scrolle ganz oft so durch meinen Fotoordner und wie du halt sagst, diese Schnappschüsse sind eben dabei und das ist dann wie so eine Chronik. Dann gucke ich immer und denke so, ach, da ging es mir so und so, da war ich da und da. Und egal, wie die Bilder aussehen, aber man hat ja gleich so ein Feeling dann.
Das Einzige, was ich da wirklich empfehlen würde, ich meine, du hast mich dazu eingeladen, das zu sagen, wäre ein Backup.
Gut, das war eine Vorlage, die habe ich auch extra eingebaut in dieses Gespräch. Ich habe gesprochen mit unserem Digitalexperten Markus Richter. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Der Familienmoment.
Mein Name ist El-Walid als Vorname und Ibrahim-Oleinik ist mein Familienname. Das ist Polnisch und Sudanesisch zusammen. Also mein Vater ist Afrikaner und mein Vater wurde erwählt, nach Polen zu studieren. Und dadurch hat meine Mutter kennengelernt. Ja, meine Mutter war eine von den ersten Polinnen, die nach Sudan kamen, 1966, 67, mit mir als Kind. Meine Mutter hat eine Freundin, die heißt Aziza. Diese Aziza war von Nomaden. Und die kamen immer mit, wenn es regnet, in der Nähe von der Stadt, wo wir gelebt haben. Und dann einmal, meine Mutter sagt, komm, lassen uns zu Aziza gehen. Und dann kamen wir rein und Aziza war nicht da. Und meine Mutter am Ende fragt, na, und wo ist Aziza? Also ganz einfache Frage, aber am Ende, ne, nicht am Anfang. Und dann, die haben gesagt, Aziza ist weggerannt. Ich habe verstanden, jemand geht hinter ihr und sie ist weggerannt, weil sie muss abhauen. Dann sind wir weggegangen. Ich sage meiner Mutter, was ist das? Warum muss sie wegrennen? Meine Mama sagt, du verstehst nicht. Weggerannt heißt, sie ist zum Markt gegangen, ihre Sachen zu verkaufen und dann kam sie zurück. Und das war ein komisch, eine Europäerin, die kennt diese Sprache und diese Vokabulary von diesen Menschen. Heute lebe ich in Deutschland. Und manchmal, wenn ich Fragen habe zu der Zeit, die meine Mutter in Sudan war, oder ich habe was vergessen, Dann rufe ich meine Mutter an und meine Mutter kennt jedes Wort, jedes Detail von dieser Sache.
Mütter wissen doch auch immer alles. Das kann man, also, ne, wenn jemand was weiß, dann die Mutter oder die Oma möglicherweise noch. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wo du wahrscheinlich würdest, ja ganz, sagen würdest, ganz normal. Also Sudan, Polen, Deutschland, du ja, Gropiusstaat, Kuwait. Wo fühlst du dich denn eigentlich zu Hause? Wo ist denn so dein familiärer Anlaufpunkt?
In der Tat wirklich Berlin, ne?
Ja? Hm? Ja, aber Berlin ist ja groß.
Ja, aber da sind halt die Erinnerungen, sozialen Kontakte und so, ne? Ich könnte jetzt auch wahrscheinlich nach Mexiko ziehen, aber dann würde ich wahrscheinlich dort nicht lange aushalten können, einfach weil die Kontakte fehlen.
Und ist dann so ein Anlaufpunkt auch noch trotzdem deine Eltern in Berlin? Also so, jetzt fahre ich da jeden Sonntag hin oder so?
Nee,
oder?
Sonntags nicht, ja, aber manchmal fahre ich schon hin, klar. Und ich bin auch nur kurz da, aber mich einfach nervt mittlerweile, ja, da zu sein. Die sind lieb, die kümmern sich um mich, aber trotzdem, ich glaube, das Verständnis für meine Lebensart fehlte so ein bisschen. Ne? So, die für mich normal ist, so die Lebensart.
Für deine Eltern nicht.
Nee.
Die haben gesagt, Junge, du hast doch was Anständiges
gelernt. Ich habe was gelernt. Die waren auch mal stolz. Die waren auch stolz früher, wo ich Musiker war. Dann waren die oft bei Konzerten in der ersten Reihe und so. Und das fanden die ganz toll, ja. Aber jetzt ist es nicht mehr greifbar.
Aber Musik, du hast Fotobücher, die man angucken kann.
Die kann man angucken, genau. Also trotzdem ist es nicht mehr, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt nach Hamburg, Mama, dann sagt die, hast du einen Job? Ich sage, nee, ich fahre nur so nach Hamburg, trinke einen Kaffee mit einem Kumpel. So, ne? Und die können gar nicht verstehen, wie man Geld verdient damit. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt dabei, dass die nicht wissen, okay, ich fahre jetzt nach Hamburg, mache 3 Fotos und gebe dann 1.000 Euro dafür und fahre nach Hause. Das wäre ganz klar, ne? So, aber ist ja nicht so. Ne?
Also einfach nur ein Kaffee in Hamburg.
Kaffee in Hamburg, genau. Ne?
Joe Fischer, Fotograf, du warst heute quasi in meinem Element. Mhm. Als wir uns kennengelernt haben, warst du in deinem Element hinter der Kamera. Du hast mich fotografiert. Jetzt ist es umgekehrt. Ich in meinem Element habe dich ausgequetscht die ganze Zeit und ausgefragt, wie war es für dich, diesen Gegenschuss aushalten zu müssen?
Das war vollkommen okay. Du bist ja auch eine wahnsinnig gute Gesprächspartnerin. Von daher war alles gut. Vielen Dank für die Einladung.
Hast du noch Fragen an mich?
Ja, und zwar lass uns mal zusammen in die Gropiusstadt gehen.
Ja!
In die Würzke-Allee.
Ohne Spaß.
Und mal einen Kaffee trinken dort. Mal ein bisschen rumlaufen und gucken.
Ohne Spaß. Das machen
oder?
Wir. Ne? Ja. Kann man da irgendwo Kaffee trinken gehen?
Mit Sicherheit.
Wir nehmen uns so einen Kanister mit.
Ja, genau.
Wir nehmen unseren Kaffee aus unseren Bezirken mit. Und dann fahren wir in die Gropiusstadt. Das machen wir.
Oder?
Schon dann nagel ich dich fest. Ich habe es jetzt hier aufgenommen auf Band.
Alles klar.
Und Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein. Und wenn Sie jetzt nicht genug bekommen, hören Sie doch einfach auch gerne unseren Plus-1-Geschichten-Podcast in dieser Woche. Da lernen Sie Drehbuchautor Christoph Busch kennen. Der hat einen Zuhörkiosk in einer U-Bahn-Station in Hamburg. Also eigentlich wollte er da in dem leerstehenden Ding schreiben, aber dann kommt er immer häufiger mit Fahrgästen ins Gespräch.
Man kann hier süchtig werden, weil eben dieses Überraschungsmoment da ist. Du hast hier keine geführte Kommunikation beim Coaching, weißt du, wen du vor dir hast, wo du ihn hinhaben willst und so weiter. Hier weiß ich nie, wer kommt und ich weiß auch vorher nicht, was ich mit dem mache.
Und nach einer Weile merkt Christoph Busch, aber da sind viele traurige Geschichten dabei, die ihm so ein bisschen an die Nieren gehen. Und die Geschichte des Hamburger Zuhörkiosk in unserem anderen Plus-1-Geschichten-Podcast. Bitte mal reinklicken, freue ich mich drauf. Ich bin Sonja Koppitz, bis dann.